Mehr Arsch, weniger Hose. Der Mutmacher-Podcast von Wie es doch geht. Für mehr Nachhaltigkeit und Vielfalt im Leben. Mit mir, Nicola, Unternehmerin mit grünem Herzen, und Markus, dem ex-grünen Wähler. Für alle, die Selbstgewissheiten satt haben und in die Puschen kommen wollen. Alle zwei Wochen mit neuen Themen, damit auch du mehr Arsch in der Hose zeigen kannst. Hallo Markus.
Hallo Nick.
Heute stelle ich nicht die erste Frage an dich, sondern heute stellst du die Fragen an mich.
Ja, aber da ich es ja gerne anders mache als gewünscht,
erzähle ich. Oh Mann, jetzt haben wir uns stundenlang besprochen und was kommt drauf?
Ja, von wegen. Erzähle ich erstmal eine Geschichte, weil meine Fragen sind immer kurz, weil das ist ja, es gibt ja nichts Verrückteres als diese Leute, die ständig zwei oder drei Fragen hintereinander stellen. Und die Leute, die gefragt werden, wissen dann gar nicht mehr, was sie zuerst beantworten sollen oder wie die Fragen überhaupt gelautet haben. Also immer eine Frage und die ist natürlich kurz, ja. Insofern, und damit mein Redeanteil insgesamt nicht so niederschmetternd niedrig ist in diesem Gespräch, also rein aus Gerechtigkeitsgründen. Du siehst, ich habe Boden gut gemacht schon jetzt. Werde ich jetzt mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das war ziemlich eindrucksvoll. Also mein Freund Felix und ich, wir sind nach Mexiko gefahren und Felix sagte mir, ich habe da eine Freundin, bei der können wir übernachten. Als wir dann am Flughafen standen und du uns abholtest, merkte ich, dass Felix dich gar nicht kannte, dass du auch keine Freundin warst, und wir erfuhren, dass wir auch gar nicht bei dir übernachten konnten. Trotzdem haben wir uns zu dir ins Taxi gesetzt, und was sowohl Felix als auch ich nie vergessen werden, der Taxifahrer wusste den Weg nicht. Er Mann, der Einzige, den Weg wusste, du Frau. Und du hast dann mit solch stoischer Ruhe ihm den Weg gewiesen, ohne ihn zu verletzen.
Auf Spanisch.
Ja, auf Spanisch. Und Felix und ich saßen, wir reden ja beide vielleicht ein bisschen viel, aber wir saßen da nur schweigend und bewundernd, saßen wir da auf der Rückbank und haben gedacht, was ist das denn für eine Frau? Genau, da haben wir im Flur bzw. in der Küche geschlafen, weil genau, ging eigentlich nicht. Und dann bist du einfach zu uns gezogen am nächsten Tag. Ich glaube, wir waren im Hotel Cortez, ne?
Mhm.
Und dann sind Felix und ich sogar nochmal losgeflogen, irgendwie nach Yucatan zu den ganzen Tempeln. Haben uns mit dir verabredet am so und so vielten um 12.30 Uhr. Dann haben wir eine Woche später versucht, dich zu erreichen, damit du auch wirklich kommst. Aber du warst nicht zu erreichen, aber Punkt 12.30 Uhr warst du da. Dann haben wir dich gefragt, wieso warst du denn nicht zu erreichen? Und du sagtest, ja, wieso? Wir haben nur gesagt, am so und so vielten 12.30 Uhr. Ja, und dann bist du Unternehmerin geworden, viele Jahre später.
Ja, später, genau.
Du hast gekündigt, ne? Du, irgendwie bei Karstadt oder so hast du gekündigt, hattest keinen Bock mehr, wenn ich es recht erinnere. Bist nach China gereist, ein paar Monate, bist wiedergekommen und hast dich selbstständig gemacht, richtig?
Genau so, ja. Mhm. Vor über 20 Jahren.
Genau, die Antwort jetzt genau so, vor über 20 Jahren, ist jetzt ja natürlich nicht besonders erhellend. Also ich frage nochmal, wie ist es gekommen, dass du Unternehmerin geworden bist?
Ich wollte nie Unternehmerin werden, anders als einige in meinem Umfeld. Die wollten das schon während des Studiums. Ich hatte ja BWL studiert. Und als wir uns kennengelernt haben in Mexico City, war ich gerade bei Daimler Chrysler für ein Jahr in Mexico City. Und das war genau das, was ich machen wollte, nach dem Studium, für große Konzerne international unterwegs zu sein, neue Geschäfte aufzubauen. So habe ich es mir vorgestellt und so habe ich es jahrelang gemacht. Bei unterschiedlichen, zuletzt Karstadt Quelle, und ja, und dann bin ich wieder ein Jahr, ja, gereist, mir eine Auszeit genommen und bin in China gelandet. Und da ist zum ersten Mal die Idee gereift,
warum China?
Ja, warum nicht China, müsste man eher fragen. Also ich habe China immer gemieden. Also ich war in Südamerika, ich war in Afrika, ich war in Australien, Neuseeland. Und dann dachte ich, naja, irgendwie wird dich China noch beschäftigen in deinem Leben. Du solltest es besser kennenlernen. Konnte natürlich die Sprache nicht, kann ich bis heute nicht. Und dachte mir aber nur, naja, wenn es gar nichts wird, fliege ich eben weiter nach Australien und mache da die Westküste, die kannte ich noch nicht. Und ja, es hat mir aber so gut gefallen, dass ich das Jahr voll gemacht habe, einmal durch Asien und hauptsächlich China. Und
Was hat dir denn
ja,
gefallen in China?
was hat mir gefallen in China? Der Gegensatz zwischen große Städte, Millionenstädte, Dreck laut, quirlig und die mittelalterlichen Landstriche, wo die Bauern noch mit dem Ochs vom oder mit dem Ackergaul sozusagen die Felder bestellt haben. Also das fand ich schon sehr spannend. Und ich konnte mich frei bewegen und es war für mich eine komplett neue Welt. Und das war schon sensationell, wie ich fand. Da ich ja meistens alleine reise und auch in dem Jahr so gut wie immer alleine war, war es auch in China ein Vorteil zum Beispiel, dass die chinesischen Männer von westlichen Frauen eigentlich nicht so viel halten. Also ich habe mich dort sehr sicher gefühlt, was ja als Frau alleine im Ausland ja auch ein Thema ist.
Finden die deutsche Frauen hässlich oder?
Naja, es geht gar nicht um Deutsch, sondern einfach, die finden ihre zarten, grazilen, dunkelhaarigen, langhaarigen Frauen viel anziehender als so irgendwie so robuste, große, weißhäutige, nicht verständliche Frauen von irgendwoher.
Also geht es ums Aussehen und nicht um
Ich
das.
vermute mal ums Aussehen, ja, weil andersrum sind die Chinesinnen ja durchaus ganz entzückt von westlichen Männern.
Ah, okay. Warum das denn?
Wahrscheinlich Attraktivität, das Exotische und weil sie immer vermuten, dass der westliche Mann auch reich ist.
Ah, okay. Und Geld spielt eine Rolle in China.
Eine Riesenrolle und eine Frau will sich immer auch versorgt wissen. Und ich glaube, ohne eine eigene Wohnung kann sich ein Mann bei den Schwiegereltern in Spe gar nicht vorstellig machen. Also es war zumindest so vor 20 Jahren, als ich da gereist bin. Also das war echt. Da waren ganz witzige Geschichten dabei mit diesen ganzen ausländischen Expatriates, also die dort für längere Zeit gearbeitet haben. Die fanden das natürlich ganz toll, dass sie da so begehrt waren. Aber es kam dann immer so ein Punkt, wo die Chinesin gesagt hat: So, und jetzt zeig mal, was du hast. Was habe ich zu erwarten?
Okay. Ja, und wie kam es dann zu deiner Geschäftsidee?
Also, als ich da übers Land gereist bin, das war ja echt super mühsam und manchmal bin ich tagelang mit so alten Schrottzügen gefahren, um irgendwas Besonderes zu entdecken, ein besonderes Highlight und saß da zwischen den abgenagten Hühnerbeinen und den laut schwatzenden Familien.
Also die Chinesen sind pauschalisiert gesagt nicht besonders ästhetisch.
Naja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber wenn die reisen, die essen einfach sehr viel. Die snacken eigentlich die ganze Zeit und dann schmeißen sie das Zeug halt in dem Fall ins Zugabteil und ich saß da oder lag da mittendrin. Das waren ja meistens so Liegewaggons auch, weil das immer sehr lange Fahrten waren.
Also
Langsamer
lagst du
Zug.
mitten von Hühnerbeinen auf so einem
Und dann lag ich
Hühnerfutter.
oftmals mitten von Hühnerbeinen. Aber sie sind sehr gastfreundlich, also sie haben mir immer was angeboten. Also verhungert bin ich da nie. Und wenn du dann irgendwo ankommst und dann doch immer sehr alleine bist und dich gar nicht so gut unterhalten kannst, habe ich irgendwann mal die Teehäuser für mich entdeckt. Die gibt es da auf dem ganzen Land, auch in sehr armen oder auch sehr reichen Gebieten. Und das waren so die Orte, boah, da könnte ich mir mal zurücklehnen. Da war es gemütlich, da war es nicht so laut. Da war gedämpfte Stimmung, es gab leckeres Essen und es gab Tee, den ich da erst für mich entdeckt habe. Und es gab sogar Tee, der mehrere hundert oder tausend Euro gekostet hat. Also es war ein totales Faszinosum. Und das
Also
hat mein Interesse geweckt.
eine Kanne Tee kostet dann 1.000 Euro oder so.
Ja, eine Portion Tee, ein Kännchen. Das sind auch Teehäuser, also es gibt natürlich ganz normale, sage ich mal, für den Alltag und welche, da gehen eher so die Geschäftsleute hin.
Aber warte mal, was ist das für ein Tee für 1.000 Euro? Ich muss da direkt an Frank Ribéry, den Fußballspieler, denken, der irgendwie einen Steak mit Goldüberzug
Genau, das war
gegessen hat.
goldverzierter Tee.
Und da isst man, schlürft man flüssiges Gold oder was schlürft man da?
Also am ehesten kannst du es vergleichen mit Wein, ne? Du kannst Wein haben für 5 Euro, für 10 Euro, du kannst aber auch Weinflaschen haben,
Bitte nicht
besonderer
unter 5
Jahrgang.
Euro die Flasche, sonst, das muss ich jetzt in Gedenken an Peer Steinbrück sagen, unter 5 Euro bringt nichts.
Okay, dann über 5 Euro, aber es gibt eben über 50 Euro, über 500 Euro, über 1000 Euro und so ist das mit dem Tee auch. Und wenn du, sag ich mal, unter Geschäftsleuten dem anderen sozusagen deine Ehrerbietung zeigen möchtest, käme jetzt bei uns eine besonders gute Flasche Wein auf den Tisch oder eine Flasche Champagner und dort lädst du ins Teehaus ein und dann hast du einen besonderen Tee aus einem besonderen Teegarten, der vielleicht nur 2 Kilo im Jahr Ertrag hat, von einem besonderen Teemeister verarbeitet und so kommen da die Preise zustande, die bei uns eigentlich nur für Wein gezahlt werden, sage ich mal.
Und das merkt man, also je teurer auch, desto besser schmeckt es, oder?
Also ich habe nie einen Tee für 1000 Euro da bestellen können und wollte es natürlich auch nicht. Aber klar, die letzten Jahre habe ich jetzt schon einiges verkosten dürfen und klar, du schmeckst es natürlich und du merkst auch in der Zubereitung, dass du den öfters aufgießen kannst, bis zu 15, 15 Mal. Und dann entwickelt er sich wie so guter Wein. Weißt du, jeder Aufguss schmeckt nochmal anders, er duftet besonders. Aber ja, ab einem gewissen Level, wie mit allen Sachen, erschließt sich nicht mehr, warum was 500 Euro kostet oder 5000, ne? Also mir zumindest nicht. Aber so bin ich in die Teekultur eingetaucht. Also nicht hier so Teebeutel und nur wenn Erkältung ist, ein Kamillentee. Und dann war mein Interesse geweckt und dann bin ich in ein paar Teegärten oder Teeregionen auch extra gereist, um dort während der Pflückzeit das alles so mitzubekommen und habe sehr viel über die traditionelle chinesische Medizin gelernt,
Hast du
wovon die
mitgepflückt?
Teekultur ein Teil ist. Bitte?
Hast du mitgepflückt?
Ja, ich habe auch mitgepflückt.
Ist das anstrengend?
Das ist super anstrengend, weil das ja in den guten Teegebieten wie beim Wein auch in die steilen Berghänge hochgeht, ne? Also
Was sind das denn? Der Tee wächst da an in Stauden oder Büschen
genau,
oder?
Stauden, die sind unterschiedlich hoch. Es können ja bis zu Bäumen wachsen, je nachdem, wie lange man die Staude wachsen lässt. Und dann pflückst du ja immer nur die jüngsten Triebe, ne? Also das heißt, die jungen grünen Blätter, die oben kommen, austreiben, die pflückst du und dann haben die meistens hinten so einen großen Bastkorb auf dem Rücken und dann wird das da reingepflückt. Und wenn mittags der Bastkorb voll ist, dann steigen die runter ins Dorf und da sitzen schon die Männer und warten darauf, die Teeblätter frisch direkt zu verarbeiten.
Was heißt verarbeiten?
Anders als jetzt zum Beispiel Kaffee, wo du ja die Kaffeebohne ungeröstet noch in die ganze Welt schicken kannst, musst du die frisch gepflückten Teeblätter, wie jedes Blatt, was du pflückst, das fängt ja direkt ganz natürlich zu welken an, ne, zu trocknen. Und was ja Tee ausmacht und dann den Unterschied macht zwischen grünen oder schwarzen Tee ist, wie lange der fermentiert und wie viele Trocknungsstufen und Fermentierungsprozess die Steuerung dazwischen liegt.
Fermentieren heißt was?
Das heißt, die natürliche Trocknung des Teeblattes, also das Welken, bewusst zu steuern, indem du wieder Zellsaft brichst, also das Blatt brichst und austreten lässt. Und so werden die
Also trocknen.
Aromaverbindungen hergestellt.
Fermentieren ist trocknen.
Letztendlich ist es Trocknen, Oxidieren eigentlich, aber vereinfacht gesagt ist es der Trocknungsprozess.
Okay.
Und wenn du einen grünen Tee, der ja unfermentiert ist, eben nicht trocknen lassen möchtest, dann musst du den erhitzen, damit der Zellsaft verdunstet, austrocknet und er sozusagen konserviert wird in dem Status, in dem er ist. Deswegen ist er unfermentiert und wird direkt verarbeitet.
Und sieht dann grün aus, oder wie?
Und bleibt dann in der Regel grünlich. Und der Schwarztee, dagegen, da lässt du das Blatt komplett durchtrocknen, durchwelken. Und deswegen ist das dann in der Regel schwarz oder goldbraun.
Okay.
Siehst du? Das habe ich da alles gelernt. Und so bin ich in die Teekultur gekommen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, da dachte ich so, ach, das ist doch eine Kultur wie die Weinkultur, das kennen wir gar nicht. Und das kannst du sowohl in so einem Teehaus zelebrieren, als auch in einem Nutella-Glas wie der Taxifahrer für unterwegs als To-Go-Getränk mitzunehmen. Und so ist bei mir langsam eine Idee entstanden.
Aber vorher den Nutella schon auskratzen aus der...
Genau, schon auskratzen und waschen, aber ich war echt erstaunt. Die hatten zwischen den Sitzen vorne immer irgendein Glas, meistens wirklich so, ja, wir sagen zum Teil wirklich Nutella-Glas oder Marmeladenglas. Und da schwamm irgendwas drin und dann habe ich irgendwann mitbekommen, ach, das sind Teeblätter, die sich da morgens reinmachen. Und dann gießen sie den ganzen Tag heißes Wasser drauf und dann dachte ich, boah, das ist doch Tee to go.
Trinken die Chinesen, schmeckt der Tee, der in China durchschnittlich getrunken wird, besser als bei uns?
Naja, ich sag mal so, die kennen ja den Teebeutel nicht qua ihrer Tradition. Das heißt, die trinken immer vom ganzen Blatt und vom ganzen Blatt schmeckt ein Tee natürlich immer ganz anders.
Okay.
Und die meisten haben auch irgendwelche Verwandte in irgendeiner in einem Teeanbaugebiet. Das heißt, die versorgen sich familiär praktisch mit ihren Sorten. Und da ist alles dabei. Und manches sieht auch dann, was da schwimmt, so aus, dass du denkst, so, was ist das denn? Oder es sieht wahnsinnig schön aus. Und das alles hat mich so fasziniert, dass ich dachte, wow, neben Kaffee to go, wäre doch Tee to go genau das, was wir im Westen auch bräuchten. So.
Warte, eins nochmal. Ist eigentlich Tee mit Blättern, ist das gesünder als Tee in Beuteln?
Naja, wenn wir mal davon ausgehen, dass der Tee im Beutel, weil der ist ja meistens geschreddert, dann kannst du nicht mehr so richtig sehen, was du eigentlich trinkst.
Mhm.
Die schreddern oft dann einfach auch die Teestängel mit. Und im Stängel ist selten Geschmack drin. Oder irgendwelche Inhaltsstoffe, die eine, sag ich mal, gesundheitsfördernde Wirkung haben. Insofern ist der Teebeutel meistens per se schon eine mindere Qualität, weil du beim losen Tee immer das Blattfleisch trinkst und da steckt natürlich alles drin, was dem Tee so nachgesagt wird.
Ah, und du hast grundsätzlich Teebeutel hast du gar nicht angeboten, glaube ich, ne? Oder doch?
Nee. Teebeutel habe ich gar nicht angeboten. Mich hat dieses lose Blatt, wie das sich entfaltet, ne? Die sind ja auch wunderschön verarbeitet, kleine Kugeln, wie Drachen geformt. Also da gibt es ja die ersten Sachen, die schon im Trockenzustand super aussehen. Und wenn die sich dann entfalten, dann ist aber immer das ganze Blatt wie frisch gepflückt praktisch in deiner Teekanne drin. Und allein diese Geschichte fand ich so faszinierend, dass ich dachte, irgendwie... Und dann kann man das einfach in so ein Schraub-Marmeladenglas reintun und auch trinken. Das hat mich so fasziniert und dann auf die Idee oder gesagt, so, also wenn ich mich selbstständig mache, dann mit irgendwas, was so mein Herzblut auch weckt. Und das hat der Tee irgendwie, zumindest die fernöstliche Art des Tees in China direkt gemacht. Ja.
Wow. Und wie lange bist du dann mit dieser Idee noch weiter rumgereist in China?
Ja, also ich sag mal, die erste Idee, sich überhaupt mit dem Gedanken zu tragen, dass ich mich selbstständig machen könnte, weil normalerweise war mein Rhythmus, ich bin ein Jahr in der Welt unterwegs, komme zurück, suche mir einen Job bei einem Konzern, den ich gut finde und baue da wieder einen neuen Geschäftsbereich auf. Und da war ich so an dem Punkt, ich war Mitte 30, dass ich dachte so, boah, das kannst du nicht ewig weitermachen. Also kam zum ersten Mal der Gedanke, Mensch, mach doch was für dich, deine eigene Geschäftsidee. Und dann kam mir eben der Tee in diesen Teehäusern über den Weg und ich habe mich so reingearbeitet, habe auch gesehen, und dann wird extra Geschirr und die Teekannen, die sind drauf abgestellt, was der Tee kann. Der grüne Tee kriegt eine andere Kanne als der schwarze Tee oder der weiße Tee. Und sich da reinzufuchsen, das hat...
Wieso eine andere Kanne?
Weil zum Beispiel der grüne Tee ja sollte nicht zu heiß aufgegossen werden. Das heißt, der wird meistens in einer Glaskanne aufgegossen, weil Glas das heiße Wasser direkt ableitet oder die Hitze.
Ah.
Und ein schwarzer Tee schmeckt am längsten gut, wenn er über 80 Grad bleibt. Das heißt, das ist dann eher eine Tonkanne. Also bekommst du in China für einen schwarzen Tee immer eine Tonkanne in der Regel. Und den grünen Tee in einer Glaskanne und den Oolong-Tee oder weißen Tee eher in wertvollen Porzellankännchen. Und die sind ja immer auch sehr klein. Also weil ja immer mehrfach aufgegossen wird, ist die Kanne, was weiß ich, 200 Milliliter groß. Bei uns sind es ja immer 1 oder 2 Liter groß. Also du machst die volle Ladung und dort gießt du halt 5-mal auf und dann hast du auch einen Liter Tee. Also all das habe ich dort ja erst kennengelernt, ne? Und
Ist ein Porzellan, hat das auch einen besonderen guten Effekt? Oder
ja, weil du halt besonders dünn, also aus sehr dünnem Porzellan, ne? Da gibt es ja dann wirklich Handwerkskunst und jede Region hat, wie damals in den Kaiserdynastien, die einen haben mit jadefarbenem Porzellan gearbeitet, die anderen haben dann so Craquet-Porzellan, das haben die Franzosen dann auch irgendwann mal nach Europa mitgebracht. Also da ist auch das Teegeschirr ist ganz eng mit der Teesorte oder der Teefamilie verbunden.
Aber wie wirkt sich das Porzellan auf den Teegenuss aus? Also was ich verstehe, ist Ton hält das länger warm als Glas. So, Temperatur. Wofür braucht Porzellan?
Weil du Porzellan besonders dünn auch verarbeiten kannst und du bist ja Teetrinker. Es kommt ja schon vom Geschmack her drauf an, ob du eher aus einem dicken Glas trinkst, ne? Also wenn der Rand sehr dick ist, oder aus einem sehr dünnen und diese sehr grazilen, subtileren, duftigen Tees wie Weißer oder Oolong-Tee, die werden eigentlich nie in Ton getrunken, sondern immer aus sehr zarten, fast durchsichtigen Porzellan- und Keramikschalen. Das hat zum einen sicherlich auch was mit der Ästhetik zu tun, ne? Also das Teeservice ist immer Teil des Teerituals und meistens hat jeder seine eigenen Kännchen oder nimmt sie sogar auf Reise mit. Also ich habe da chinesische Unternehmer kennengelernt, die sind im Koffer wirklich, haben ja dann stolz ihre Teekanne gezeigt, die sie immer im Koffer mitnehmen, damit sie keine anderen Teekannen nutzen müssen. Also echt also irre.
Reservekanne, weil die kaputt geht oder?
Nee, weil also so eine Tonkanne und dann hat das ein besonderer Teemeister gemacht und dann kriegt die innen Patina, wenn das jetzt kein Glas ist und immer gewaschen wird, sondern wenn das Ton ist, das ist wie so ein Eichenfass beim Wein. Ne? Je mehr Wein drin reifen kann, umso mehr verfestigt sich die, ja, die Geschmacksverbindungen und dann hat halt jeder so seinen Fetisch damit. Also.
Ah, okay, interessant.
Das ist wie, ja, wenn jemand...
Gedacht, die Deutschen, die lieben auch Fetische und da könnte das mit dem Tea-to-go auch klappen, wie in China.
So ungefähr dachte ich. Also ich fand es auch sehr faszinierend, weil ich kam ja da wieder frisch aus dem Konzern und wir haben immer viele... Weißt du, wenn es um Unternehmenskäufe gibt, dann sitzen ja immer 4, 5 wichtige Menschen an einem Tisch und dann gibt es ganz ernste Gespräche und meistens sehr viele Probleme. Und dann dachte ich immer, bevor man in so einem kahlen Büro sitzt, wäre es eigentlich in so einem Teehaus, ne, wo alle sich gleich so ein bisschen lockerer machen und wo man so dieses Zwischenmenschliche auch mehr mit reinspielt. Also das sind die Gespräche, was ich da so beobachtet habe, dachte ich so, ah, das finde ich eigentlich einen sehr schönen Zugang, so 4 oder 6 Augengespräche in einer anderen Atmosphäre. Also ich habe durchaus am Anfang auch drüber nachgedacht, eine Teelounge, auch mit Separés für Unternehmer oder ne, also für Berufs- und Arbeitsgespräche zu machen, neben dem Bereich, wo sozusagen jeder sitzen kann. So wie eben ein klassisches Teehaus in Fernost. Ist es aber dann nicht geworden.
Müssen die Leute doch die Schuhe ausziehen zum Beispiel, ne? Wahrscheinlich, oder?
Das ist eher in Japan.
Ach so, also in China können die mit ihren Botten...
In der Regel schon. Also ich musste nirgends meine Schuhe ausziehen.
Sind im Teehaus auch leiser als sonst?
Bitte?
Die Chinesen sind aber im Teehaus auch leiser als sonst.
Ja, in der Tat. Sind sie auch leiser. Es ist eher eine gedämpftere Stimmung. Und ja, in den gehobeneren Teehäusern gehen eh nicht so viele Massen hin, ne? Also wie gesagt, da gibt's dann den teureren Tee, aber in den ganz normalen Teehäusern ist das vergleichbar. Dann gehen die an einen schönen See oder an einen Fluss und dann ist das, wir würden sagen, lass uns in den Biergarten gehen, ne? Und die sagen, sie gehen ins Teehaus, dann ist da auch so ein kleiner Kiosk. Da kann man sich den Tee holen und dann sind da Stühle und kleine Tische und dann setzen die sich da zusammen, holen ihre Sonnenblumenkerne raus, knabbern ein bisschen nebenbei oder ihre Hühnerfüße, ihre geräucherten und trinken da Tee, unterhalten sich, halten Plausch und knabbern ein bisschen an ihren Hühnerbeinen.
Lernt man sich denn da kennen im Teehaus? Also ist es so wie in Bayern, alle sitzen dann irgendwo so nebeneinander und kommen miteinander ins Gespräch oder bleibt man für sich?
Also in Bayern kommst du vor allem ins Gespräch, wenn du schon 2 Masksuffer hast. Dann ist das sehr einfach mit der Kontaktaufnahme. Also gut, jetzt bin ich da als ersichtliche Ausländerin zwischen all den anderen Chinesen gesessen. Also ich habe da viel Kontaktaufnahme erfahren. Das ist ja erstmal mit dem Blicken und dass man sich dann so anspricht und irgendjemand kann vielleicht auch ein paar Brocken Deutsch oder die Enkelin wird herbeizitiert und dann muss die immer übersetzen. Ob die das nutzen als Kontaktaufnahme, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Oder ob die heutzutage daraus eine Dating-Plattform gemacht haben, keine Ahnung.
Ja, okay.
Wäre ein schönes Tinder-Teehaus, oder? Könnte man sich so vorstellen.
Aber nochmal, Tee2Go ist ja in China auch kein Geschäftsmodell, sondern ist nur das, was du beobachtet hast, was die Leute so automatisch für sich selber machen mit ihren eigenen Gläsern und so weiter. Aber genau, du hast also was völlig Neues eigentlich erfunden.
Naja, ich habe es weiterentwickelt, weil ich gesagt habe, also außer dass wir jetzt nicht aus dem Marmeladenglas trinken würden, das ist schon klar. Aber was es damals ja gerade oder was damals gerade in China neu aufkam, was ich parallel beobachtete, waren, dass die ganzen Starbucks-Kaffeehäuser aufgemacht haben. Ne? Also es kam auch in China auf, dass es unglaublich trendig war, Kaffee überhaupt zu trinken, haben die ja per se erstmal nicht vor Ort, das ist für die neu. Und dann noch aus dem Pappbecher und dann noch wirklich wahnsinnig teuer im Vergleich zu einem guten Tee. Ne? So, und ich dachte ja, schau mal, was Starbucks für Kaffee ist, könnte man doch genauso für Tee machen, weil diese Blätter irgendwie drin bleiben können. Ich habe es dann auch selbst ausprobiert und klar, was uns dann nicht gefällt, ist, wenn du trinkst und die Blätter dann mit in deinen Mund spülen. Und dann habe ich gesagt, okay, da müsste dann so ein Sieb rein. Ne, dass das Blatt im Gefäß hält und dass du wie so ein Thermobecher, den es damals ja schon für Kaffee auch gab, dass man sowas für Tee konstruiert. Also so war das so meine erste Idee, die ich da vor Ort hatte. Auf jeden Fall war To-Go ein wichtiger Bereich, wo ich gesagt habe, das macht es eigentlich erst so richtig spannend. Weil klar war, die Leute bewegen sich mehr, wollen außer Haus konsumieren. Wer hat schon noch Zeit, sich hinzusetzen und 10 Minuten Tee zu trinken?
Obwohl das ja andererseits was war, was dich fasziniert hat, diese Teehauskultur, ne?
Absolut, aber du kannst natürlich die Gewohnheiten anderer nicht vorschreiben. Und es war irgendwie klar, dass dieses Teetrinken von morgens bis abends als Durstlöscher nur funktioniert, wenn du es mitnehmen kannst. Aber du hast ja recht, als ich die Tee-Lounge dann 2006 aufgemacht habe an der Köhe, gab es ja erstmal die ersten 2 Jahre noch keinen Kaffee-to-go, wollte ich schon sagen, keinen Tee-to-go, weil ich ja noch keine Lösung hatte. Also ich habe ganz traditionell mit den Kännchen begonnen.
Stimmt, du hast ausgerechnet in Düsseldorf in der Köhe begonnen, also ziemlich Düsseldorfer Köhe, genau, ziemlich edel. Warum?
Also wir waren nicht ganz vorne, ne, 1A-Lage, wie man sagt, sondern in der Seitenstraße, das ist dann 1B- oder C-Lage, aber warum? Weil mir schon klar war, dass ja der Einstiegspreis von dem Tee, den ich da anbieten wollte, erstmal viel höher war als der normale Teebeutel. Das heißt, du schon eher so als Genussmittel es positionieren musst. Vom Einstiegspreis erstmal Premium und erst wenn du merkst, dass du es mehrfach aufgießen kannst, merkst du, dass es gar nicht so teuer ist. Aber das ist ja auch ein Lernprozess und das war ein Grund, warum ich gesagt, ich muss irgendwo hin, wo die Leute gewohnt sind, für Genussmittel einzukaufen. Ne? Sowas wie
Geld auszugeben. Ja.
Weinladen drumrum, was weiß ich, Zigarettenladen, Whiskyladen, wie auch immer. Und ich wollte da, wo es am trubligsten ist, einen Ort schaffen, wo man mal kurz entschleunigen kann und sich eine Auszeit nehmen. Und das war ja da an der Köhe auch gegeben. Ja. Und drittens ist, und das war schon erstes Learning als angehende Unternehmerin, du kriegst halt nicht immer da ein Lokal vermietet, wo du es unbedingt haben willst. Ne? Weil in der Regel mehr als einer, anders als heutzutage, wo viele Leerstände sind, ne? Aber damals waren alle freistehenden Flächen immer direkt heiß begehrt. Ne? Und dann stehst du da in so einer Lage mit den Guccis und Versaces dieser Welt natürlich in Konkurrenz. Bei denen geht die Pacht, die Miete vom Marketingbudget weg und ich musste dann nachweisen, ich habe einen Kredit und hier ist eine Bank und die Finanzierung ist gesichert. Und ja, und dann habe ich irgendwann mal diese Lage, nachdem ich schon dachte, boah, das wird echt nichts mehr, normalerweise fehlt dir ja das Geld und nicht die Location. Und bei mir war es andersrum. Ich hatte das Geld schon und habe aber keinen Mietvertrag bekommen.
Wieso hast du das Geld zusammen gehabt?
Weil ich, das war, als ich aus China wieder zurückkam, habe ich gesagt, okay, ich habe eine Vorstellung von der Idee, ich schreibe einen Businessplan, ich nehme mir ein Jahr Zeit, ein Geschäftsmodell zu entwickeln und wenn mir dann eine Bank Geld dafür gibt, dann mache ich es. So war mein Deal mit mir selbst.
Also war ja im Grunde, warst du dann praktisch schon 2 Jahre aus dem Job raus, eigentlich ohne Einkommen?
Ja.
Wenn ich richtig rechnen kann.
Mhm. Ja,
du hast ja voll gut verdient.
Ja, ich habe davor ordentlich verdient, waren ja immer tolle Jobs und ja, habe in den Konzernen auch, obwohl damals sehr ungewöhnlich, jung und Frau, echt schnell auch gute Positionen bekommen und das war sicherlich mit ein Grund für mich zu sagen, Mensch, wie soll es da jetzt weitergehen? Also wenn du in dieser Konzernwelt bleibst, dann... musst du dich irgendwie umjustieren, weil dann ist mehr Netzwerken angesagt und Klüngeln. Und das kann ich nicht so gut.
Genau, dann erzähl doch mal, wie das mit dem Geld funktioniert. Ich merke übrigens mit Blick auf die Uhr, also ich würde fast sagen, ich versuche jetzt gar nicht zu hetzen. Du merkst ja, alle, die zuhören. Ich habe jetzt natürlich meine persönlichen Vorlieben für Tee erfragt. Und ja, man kommt wahrscheinlich doch der Journalist durch. Und habe jetzt nicht darauf gedrängt, in einer gegebenen Zeit deine ganze Geschichte zu erfahren. Und ich
Nein.
Komme in einer kurzen Zeit nicht hin. Insofern würde ich sagen, machen wir einen Teil 2. Na, schlage ich jetzt mal eben vor. Wir machen einfach, ich frage so gemütlich weiter wie bisher. Und genau, und koste jeden einzelnen Punkt, versuche ich auszukosten, wie eine gute Tasse Tee.
Oh, das hast du aber sehr melodisch gesagt.
Und deswegen... ja, erzähl doch nochmal, wie das mit den Banken war. Wieso geben die Banken auf so eine originelle Idee, die eigentlich noch keiner vorher verwirklicht hat, einer jungen Frau, die noch keinen Laden hat, Geld?
Also ich würde mal vermuten, das hat sich danach dann, also selber habe ich mich auch gefragt, weil es ja wirklich eine innovative Idee war, aber damals, ich kann immer nur von damals jetzt sprechen, ne? Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, aber wichtig war eine Innovation, wichtig war, man kann es skalieren, also meine Skalierung, also wie man dann mehr Geld verdient, war das Thema Filialisierung bzw. Franchise-System. Und das Dritte war, dass sie meinen Konzern-Background natürlich gut geheißen haben, neben dem BWL-Studium. Also irgendwie, man hat Wirtschaft studiert und kann mit Zahlen umgehen, aber natürlich die jahrelange Erfahrung im Konzern und Aufbau von neuen Geschäftsbereichen für die ein Zeichen war, ja, die weiß schon, um was es geht. Und der Banker hat es irgendwann mal zusammengefasst, ach, sie wollen Starbucks für Tee machen. Und dann dachte ich, ach, das ist eigentlich gut zusammengefasst.
Ja, so habe ich es eigentlich auch immer verstanden. Vielleicht hast du es danach mal so zusammengefasst oder ich habe es so verstanden. Was würdest du denn sagen jetzt für alle Leute, die selber mit Banken in Kontakt treten? Kannst du das abstrahieren von deinem eigenen Hintergrund? Wie sind die so, die Banken mit Geld? Haben die einen Impuls, wirklich Leuten zu helfen, ein Geschäft aufzubauen oder... gehen die eher auf Nummer sicher oder was ist deine Erfahrung?
Also die Zeit hat sich ja gewandelt natürlich, sind 20 Jahre später und man muss aber sagen, mit Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs hat sich alles geändert. Auch für Gründer, für Start-ups, aber auch, ich glaube, für Unternehmen, Mittelständler generell. Weil so wie der private Mensch zu Hause seitdem sein Geld zusammenhält oder anders konsumiert, aus Ängsten heraus, aus Unsicherheit heraus, geht es den Investoren genauso. Und die Banken waren nach der Ukraine die ersten, die alle Schotten dicht gemacht haben. Also selbst gestandene Modelle sind nur noch schwer mit Krediten finanziert worden.
Und das weißt du, weil zu dem Zeitpunkt dein Laden noch bestand und du Geld brauchtest und dann nicht mehr gekriegt hast? Und
na, das weiß ich, weil 2022, Anfang des Jahres, im Februar war ja Ukraine. Und das war für mich auch das Jahr, wo ich muss ja sagen, meine erste Insolvenz anmelden musste. Ich habe insgesamt 2 angemeldet, weil wir haben die Investoren, mit denen ich gesprochen habe, die konnten sich nicht entscheiden, die haben es rausgezögert. Von den Banken war klar, gibt's gar nichts mehr. Dann musste ich Insolvenz anmelden und dann kam ja glücklicherweise ein weiser Ritter um die Ecke, also ein Investor, der in Nachhaltigkeit auch investiert hat und hat mit dem Sinne gemeinsam wieder aus der Insolvenz gekommen. Und da war das Ziel, eine Neuausrichtung zu finanzieren und dazu hatte der eigentlich Fremdkapital geplant. Und Fremdkapital nennt man eben, wenn man Darlehen von der Bank bekommt. Und die haben nach einem halben Jahr sagen müssen, wir müssen umschwenken, wir müssen Privatinvestoren suchen bei den Banken. Und die hatten 5 an der Hand, ging gar nichts mehr. Und die haben nicht für unsere, sage ich mal, aus der Insolvenz kommende Bude Geld nachgefragt, sondern für ein anderes Projekt aus ihrem Portfolio, aus der Logistikbranche. Und es war trotzdem sehr schwer. Und da waren einfach, sind die Schotten runtergegangen. Das musste ich leider am eigenen Leib nach der ersten Insolvenz erfahren. Und das war ja dann auch mit ein Grund, warum es dann zur zweiten Insolvenz kam.
Gut, aber wir gehen nochmal einen Sprung zurück. Aber damals jedenfalls, als du zum ersten Mal Erfahrung mit den Banken hattest, wie war das? Was sind das für Menschen? Kann man das so verallgemeinern überhaupt? Waren das angenehme Gespräche oder geht es denen um Geld oder worum geht es Banken so?
Also erstmal ist es ein reines Geldgeschäft, ne? Insofern klar, es geht nur um Geld und es geht um dieselbe Frage wie von Privatinvestoren. Glaube ich an das Geschäftsmodell?
Also es geht nicht um zum Beispiel bei einer Sparkasse, da sollte man ja denken, dass es denen irgendwie auch um gesellschaftliche Verantwortung geht. Aber würdest du sagen, ne?
Also in meinem Fall war das nicht der Fall. Ich glaube aber, man muss unterscheiden, also was die Banken schon machen, sie unterscheiden alles, was bis 50.000 ist, ne? Ja. Dann mehrere Hunderttausend und dann mehrere Millionen. Und jetzt rate mal,
das wäre 100.000 wahrscheinlich.
Je mehr Millionen du abfragst, umso williger werden sie. Die, die nur bis 50.000 brauchen, die tun sich eigentlich am schwersten oder taten sich damals am schwersten. Und ich brauchte mehrere Hunderttausend.
Warum tun die sich so schwer? Weil das Risiko ist für die Banken nicht so groß.
Der Arbeitsaufwand ist zu groß. Also das, was sie verdienen, ne? Wenn sie 50.000 finanzieren, kriegen sie ja denselben prozentualen Anteil an, sage ich mal, Vermittlungsgebühr oder letztendlich potenziellen Gewinn, den sie einfahren. Da muss sich genauso lange jemand damit beschäftigen, wie jemand, der 500.000 vermittelt oder 5 Millionen.
Ah, okay.
Na? Das ist der Abschluss sozusagen, ist der Umsatz, den die intern machen. Also insofern ticken die schon anders dann als Investoren. Obwohl Investoren auch meistens in ihrem Portfolio sagen, ne, wie viel mache ich in klein oder wie viel Engagements möchte ich generell haben. Und dann haben die Banken, also du musst erstmal die Größe und das zweite ist die Branche. Und es gibt immer wieder Zeitpunkte, wo Banken sagen, und das war damals vor 20 Jahren bei mir auch, also Gastronomie machen wir eigentlich gar nicht mehr. Ne? Weil da haust du am Anfang alles raus, um das Restaurant einzurichten. Und wenn es nach 3 Monaten nicht läuft, ist das ganze Geld direkt schon weg. Ja, bei mir war es ja so.
Wo kriegen denn dann Leute die Restaurants? Es entstehen doch ständig neue Restaurants. Wie funktioniert denn das dann?
Ja, es ist sehr viel auch privat finanziert, ne? Oder dann teilfinanziert von den Banken. Aber natürlich, wenn du ein Ladenlokal brauchst oder in der Gastronomie ein Restaurantbetrieb, dann ist ja das ganze Geld erstmal schon im Ladenlokal drin. Und wenn dann der Betrieb nicht läuft, kriegst du meistens keinen Kredit für sogenannte Betriebsmittel-Liquiditätssicherung. Also das sind diese 2 geteilten. Bei uns war es eben so, oder bei mir, dass neben der Gastronomie war ja der kleinere Teil, das eigentlich war der Einzelhandel. Und der ist ja bis zum Schluss geblieben. Ne? Wir haben ja auf allen Kanälen verkauft, sowohl digital als auch analog, bei Kaufhof Galeria, genauso wie bei QVC Teleshopping. Und da liegt dann natürlich eine andere Musik drin. Den Webshop damals haben die auch schon begeistert, das ist heute Standard. Damals war das wirklich nicht so normal oder dass man bei Amazon einkauft. Also da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Aber diesen Multi-Channel-Ansatz fanden die immer gut. Und deswegen haben die das finanziert. Deswegen am Anfang war ich praktisch fast komplett bankfinanziert. Das ist dann über die Zeit ausgelaufen.
Wie viel Geld brauchtest du?
Ich habe von der Bank über 500.000 bekommen.
Boah, wie kann man denn da noch schlafen?
Naja, also wenn du sagst, du möchtest sowas machen, dann musst du dich natürlich schon auch hinterfragen, bereitet dir das schlaflose Nächte oder nicht? Das ist wohl der Fall.
Und es hat dir keine schlaflose Nächte bereitet?
Naja, ich habe an die Idee geglaubt. Ich wusste, was ich kann und ich wusste, dass ich, wenn ich was gut finde, ganze Kraft und Leidenschaft da reinhänge. Und ich habe gemerkt, wie ich Leute damit sehr schnell begeistern kann mit dieser Idee. Insofern lag schon alles in diesem Menschen, werden von der Idee angezogen, ist ja die Grundlage dann des Umsatzes, den du planst.
Und wärst du jetzt, wie war das? Also wenn du jetzt damals aus damaliger Sicht, also wenn das jetzt schief geht, dann bist du voll in der Grütze und haftest mit deinem privaten Vermögen.
Genau, also was die Banken damals schon gemacht haben, das machen sie, glaube ich, heutzutage auch noch, obwohl ich eine GmbH gegründet habe. Ne? Darüber lief auch der Mietvertrag. Du musst ja dann einen 10-Jahres-Mietvertrag.
Okay, dann hast du ja maximal 50.000 Schulden dann.
Naja, du hast da das Stammkapital. Nein, aber die ganzen Kredite, die ich von den Banken bekommen habe, die sind auf mich privat, Nicola Baumgartner, gelaufen. Und ich habe sie dann weitergereicht in die GmbH, weil natürlich die Bank gesagt hat, wenn was schief geht, muss die Baumgartner so lange arbeiten gehen, bis wir unser Geld wieder zurück haben.
Ach du Heiliger. Junge. Nee,
das also all in.
All in, ja, genau. Ja, pass mal auf, Nicola, es gibt ja noch viel zu reden. Vor allem dein tolles Projekt. Du hast ja Menschen mit Behinderungen hast du eingestellt, bist damit ja sogar im Fernsehen gelandet. Habe ich durch Zufall mal gesehen. Du hast mir gar nichts davon vorher erzählt, typisch, weil du nicht so besonders eitel bist. Gibt also noch viel zu erzählen. Dann würde ich sagen, brechen wir jetzt hier mal ab, damit wir noch Stoff genug für eine zweite Runde haben.
Okay, dann geht es um Grund- und Unternehmertum, meinst du? Okay, wir 20 Jahre hinbekommen haben.
Genau, und jetzt zum Thema unseres Podcasts brauchen wir, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Es war jetzt die ganze Zeit Arsch in der Hose, ohne dass man die Leute darauf hinweisen muss. Also ich hätte den Arsch nicht gehabt und würde den auch nie haben, so ins Risiko zu gehen. Also nochmal, alle Achtung.
Ja, aber, also das ist vielleicht auch nochmal, weil wir gesagt haben, was kann man so mitnehmen immer aus den Erzählungen oder den Themen, die wir machen. Also was ich nur sagen will, weil wir es jetzt gerade von den Banken hatten und warum man kein Geld bekommt und so. Also es hat sich etwas gedreht und ich glaube, die Banken sind jetzt gerade wieder mehr unterwegs, diese bis 50.000 zu finanzieren. Und deswegen möchte ich einfach nur weiterhin Mut machen, wenn jemand das Gefühl hat, er hat eine gute Idee. Oder er will eine Selbstständigkeit, er will aus dem Angestelltenverhältnis raus und hat eine Idee, die er mit Mut und Leidenschaft da nach vorne treiben will, dann ist es genau das, was jeder von uns probieren sollte. Denn am Ende, ich sag mal, du bist eine Erfahrung reicher und so richtig in die Hose gehen, tut's ja selten, außer bei mir.
Du lebst ja auch noch und trinkst weiterhin.
Genau.
Leckeren also. Tee und auch guten Rotwein. Gut, Nick, ja, ich danke dir sehr, war sehr erhellend, jedenfalls für mich.
Und über Tee, genau.
Dann hören wir uns bald zum selben Thema noch einmal.
Machen wir einen Teil 2, alles klar.
So machen wir es.
Also, bis dann, tschüss.
Konnten wir dich inspirieren, auch mehr zu machen, statt nur zu meinen? Dann abonniere gern unseren Mutmacher-Podcast und empfehle uns direkt an deine Freunde weiter. Also an diejenigen, die Selbstgewissheiten satt haben und dafür selbst in die Puschen kommen wollen, um zu zeigen, wie es doch geht. Na klar, bei Instagram und Facebook sind wir natürlich auch. Schau gerne mal vorbei und wir freuen uns über dein Lob, über deine Kritik und vor allem auch über deine Ideen. Zeig uns einfach deinen Arsch in deiner Hose.